Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Papala Punk, dem Podcast rund um Punk in all seinen Facetten hier auf meinmusikpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und ich möchte zuallererst noch die Frage vom letzten Mal aus der zweiten Ausgabe mit Gunnar von Away From Life klären. Die Bad Religion Compilation heißt natürlich All Ages. So viel zur Vergangenheit. Heute geht es um etwas ganz anderes. Heute geht es um eine Band aus Leipzig. Sie spielen Brass Punk und sie haben gerade ein neues Album auf den Markt gebracht. Stadtland Flucht heißt es und die Band hört auf den Namen 100 Kilohertz. Ich habe mich mit Sänger und Bassist Rudi und mit Gitarrist Marco getroffen am 8. August in der Parkbühne Leipzig zwischen ihren beiden Record-Release-Shows. Und was die beiden darüber zu erzählen haben, wie das Album entstanden ist, was es bedeutet, in Zeiten von Corona gleich zwei Konzerte zu spielen und wie die mittelbare Zukunft der Band aussehen könnte, das hört ihr in der nächsten anderthalben Stunde hier im Podcast. Wie die Band selber klingt, das hört ihr jetzt gleich. Der Opening-Track heißt 3 Jahre ausgebrannt, ist auf Bacrau Fafita, wie das ganze Album Stadtland Flucht gerade eben erst erschien. Und Brass Punk aus Leipzig klingt so. Hallo Rudi, hallo Marco.
Hallo. Hallo.
Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Fangen wir doch einfach mal damit an, wer ihr überhaupt seid und was Punk für euch bedeutet.
Also ich bin der Rudi, ich singe bei 100 Kilohertz und da haben wir in letzter Zeit total viele Diskussionen mitgekriegt, also sowohl im Privaten als auch in der Band. Und Punk war früher so ein Hauptsache, du hast Spaß und machst, was du willst, und hat sich für mich aber ein bisschen verändert. Also gerade die Punk-Musikszene in den letzten Jahren ist für mich die mit am politischsten, relevanteste und aussagekräftigste von den Bands, die sich gegründet haben. Es gibt teilweise Statements von Bands. Agnicky Joe hatten ein Statement zum Anfang der Corona-Zeit, was durch die Decke gegangen ist, was wahnsinnig viele wichtige und kluge Sachen gesagt hat. Also Punk ist aktuell wichtiger denn je und mehr ein Spiegel der Gesellschaft, als es das früher war, und ist mittlerweile nach meinem Empfinden ein bisschen erwachsen geworden und von diesem Hauptsache, wir finden Deutschland und Nazis kacke und haben Spaß am Bier trinken, weggekommen zu einem gesellschaftlich, also zu einer gesellschaftlich relevanten Subkultur, die wichtige Jugendarbeit leistet.
Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.
Aber wer bist du?
Wir sind erstmal Rudi und Marco von 100 Kilohertz. Ansonsten, auch dem ist nichts hinzuzufügen.
Schön, dann haben wir das ja schon mal abgehakt. Ihr habt ein neues Album rausgebracht. Gestern war eure Record-Release-Show hier in der Parkbühne in Leipzig. Und Stadtland Flucht heißt das Ganze. Und wir wollen natürlich so ein bisschen darüber sprechen, wie das Album entstanden ist. Losgegangen ist das Ganze ja schon vor einer ganzen Weile. Ihr habt letztes Jahr bereits die Aufnahmen gemacht. Erzählt einfach mal so ein bisschen, wie dieser ganze Prozess ablief, wie ihr das Album erarbeitet habt.
Fängst du mit dem Proberaum an, dann mache ich mit dem Studio weiter.
Ja, wir haben uns dann einen richtigen Brocken vor die Nase gesetzt. Wir haben Anfang des Jahres gesagt, dass wir ein Album machen wollen, haben uns dann das Angebot eingeholt von Kurt, bei dem wir gerne im Studio landen wollten. Da erzählt Marco gleich noch was drüber. Und dann war klar, dass da ein Termin feststeht, Anfang Januar. Und dann wussten wir, jetzt haben wir noch Zeit X, um die Songs zu schreiben. Wir wollten so bei 11 bis 13 Liedern landen. Haben gesagt, wenn wir es bis dahin nicht schaffen und es bloß ein EP wird, dann wird es ein EP, aber wir wollten neue Sachen. Und haben uns dann da echt ganz schön durch den Proberaum getreten, hatten Glück, dass wir so viele Konzerte hatten und damit die alten Sachen nicht mehr proben mussten, sondern die live gefestigt haben. Aber haben uns dann jede Woche im Proberaum getroffen, soweit wie es ging. Natürlich gibt es mal Phasen, wo Leute in den Urlaub fahren, weil tatsächlich haben wir auch neben den Jobs, die wir haben und der Band noch ein Privatleben, wo es aber auch, wir letztes Jahr damit angefangen haben, die Urlaube möglichst synchron zu planen, dass möglichst viele gleichzeitig unterwegs sind, damit möglichst wenig Proben wegfallen, und haben dann also Marco hat viele Sachen schon zu Hause vorproduziert. Ich bin bei ein, zwei Sachen mit Akustikdemos angekommen. Clemens macht es auch so, dass der sich die Akustikgitarre schnappt und da so ein paar Riffideen aufnimmt und die dann im Proberaum auf der E-Gitarre vorspielt. Klaas hat dann ein paar Ideen. Und dann haben wir die Sachen mit in den Proberaum genommen, haben geguckt, dass wir da irgendwie uns alle damit wohlfühlen, dass dann Texte darauf landen, dass wir die Bläsermelodien zusammen erarbeiten. Also die Bläser haben da den Hauptanteil, aber wir dürfen den dann immer reinmeckern und sagen, nee, spiel mal Didel-Di statt Didel-Dü. Und nerven die dann immer schön von der Seite. Und dann haben wir parallel noch die Konzerte gespielt, den Leuten allen erzählt, dass wir das natürlich nicht schaffen, in dem Jahr mit dem Pensum ein neues Album aufzunehmen oder zu schreiben. Und standen dann trotzdem jede Woche Dienstag oder Mittwoch da und haben irgendwie versucht, diese Monsteraufgabe zu schaffen, und haben es auch, ich würde sagen, halbwegs hingekriegt. Die letzten anderthalb Lieder sind dann im Studio erst final geworden, noch so mit den endgültigen Melodien und Ideen.
Genau, eigentlich, das Problem ist, glaube ich, wie bei jeder Band, dass eine Band, glaube ich, richtig gut arbeitet, wenn sie Termindruck hat. Und wenn wir, glaube ich, diesen Studiotermin nicht fest gebucht hätten, dann hätten wir, glaube ich, jetzt noch keine 12, 9 Songs irgendwie fertig gehabt. Und der Plan war eigentlich, einen Song pro Monat irgendwie im Proberaum fertig zu kriegen. Und das waren genau die 12 Monate, die wir hatten. Bis es dann eben Anfang Januar 2020 hieß, jetzt geht's zu Kurt Ebelhäuser. Und die Wahl war da relativ eindeutig. Also wir haben uns da auch gar nicht nach irgendwelchen Alternativen umgeschaut. Wir haben halt unsere Lieblingsplatten rausgeholt, unter anderem im Pesco, Matzen, Adam Angst und was da noch alles so dabei ist. Donuts, genau, alles so Bands, die bei Kurt Ebelhäuser eben aufgenommen haben, und wir wollten es einfach versuchen, also einfach dem Ganzen einen neuen Anstrich zu geben, oder was heißt neuen Anstrich, aber einfach auch, um uns zu pushen und um uns weiterzuentwickeln, und es hat ja auch funktioniert, als wir dann im Januar da in der Nähe von Koblenz waren.
Und ich glaube, das war auch wichtig, diesen Output von außen zu haben, weil die Sachen auf der ersten Platte, die haben wir ja davor ein Jahr, anderthalb Jahre lang live gespielt, die wurden da geschliffen, da wussten wir, da können wir nochmal das und das verändern. Das hat alles gefehlt, weil wir das bewusst geheim halten wollten. Und da halt dann den externen Produzenten zu haben, der dann quasi das komplette Publikum ersetzt hat und gesagt hat, okay, aber dort an der Stelle vielleicht dieses, jenes machen, war massiv wichtig, weil ansonsten wären wir komplett in unserer eigenen Soße geschwommen und hätten gar kein Feedback dazu gehabt, außer von den 3, 4 Leuten, die bei uns zu Hause mit wohnen und die sich die Sachen hoch und runter anhören durften, wenn wir uns vorbereitet haben. Dafür war auf jeden Fall auch Kurt mega wichtig, da das Publikum, was ansonsten zu den Songs Feedback vorher gegeben hätte, zu ersetzen.
Wie schwierig ist es, so ein Punkrock-Album zu schreiben, nicht musikalisch, sondern textlich, wenn man weiß, okay, hey, morgen ist der Tag, da muss es quasi fertig sein. Weil ganz oft ist es ja auch so, dass sich so Texte einfach ergeben, weil bestimmte Umstände in der Gesellschaft, im privaten Leben, etc. vorhanden sind, die man verarbeiten, die man ja niederschreiben möchte.
Also in Anführungszeichen hatten wir das Glück, dass ja in den letzten Jahren immer mehr Scheiße passiert ist und es immer mehr Wandel nach rechts gibt und es da viel Sachen zu besprechen gab, was für die Gesellschaft schade ist, was dem Album an der Stelle in Anführungszeichen gut getan hat. Ich habe gar nicht so sehr den Druck empfunden, weil wir ja vorher schon gesagt haben, wenn es halt nicht die 13 Songs wären, dann wird es halt weniger. Ein, zwei Sachen hatte ich schon als Texte so grob im Hinterkopf liegen, die dann glücklicherweise einfach auf Demos gepasst haben, die Marco geschrieben hat. Und der Rest hat sich so ergeben. Oftmals zeigt sich bei uns so, was der Song für einen Text braucht. Das größte Problem, was es am Anfang gab, war, dass so die ersten 3, 4 Songs auf den ersten Blick sehr wenig politisch waren. Da war viel Persönliches mit drin. Und die politischen Sachen haben sich später noch ergeben, halt einfach als Dinge passiert sind. Aber da habe ich vor allem ganz schön dran zu knabbern gehabt, weil ich nicht wusste, ob das doof ist, weil die Leute das vielleicht anders erwarten. Und dann haben wir uns dann auch als Band gesagt, ich habe das dann mal in die Runde getragen und wir haben dann gesagt, ey, das ist das zweite Album. Und bevor wir an dem Punkt landen, dass wir eine Band sind, wo die Leute sagen, wir erwarten das, dass ihr diese Themen behandelt und nur diese Themen, haben wir jetzt mit dem zweiten Album halt die Chance, noch zu sagen, ey, das erste Album war so, das zweite Album ist so und das sind auch wir. Und wie es dann in der Zukunft weitergeht, es könnte noch mal ein rein politisches Album kommen, es könnte aber auch um alles andere gehen, so, solange wir uns als Band damit wohlfühlen, dass wir darüber reden in den Liedern.
Habe ich es richtig verstanden, dass ihr in aller Regel zuerst die Musik schreibt und dann die Texte darauf?
In 90% der Fälle ist es so. Beim ersten Album war es komplett so. Bei dem Album jetzt war es auch, weil wir ein bisschen den Termindruck hatten, war es so, dass ich bei 2-3 Texten, die ich schon zu Hause liegen hatte, schon mal überlegt habe, was da passen würde und da dann am Ende schon die Akkorde mitgeliefert habe und dann die Musik rundherum, also Bläsermelodien, ich habe da einfach billige Akustikdemos hingebracht. Aber in der Regel ist es so, dass die Musik erst entsteht.
Ihr habt es angesprochen, dass euch wichtig war, dass ihr mit einem Produzenten arbeitet, der, ich sage jetzt einfach mal, eure Vorbilder auch produziert hat. Ihr habt auch schon gesagt, dass das durchaus ja eine wichtige Rolle gespielt hat, einfach weil er euer Feedback Hauptgrund war oder euer Feedback vor allem geliefert hat. Wie lief denn die Studioarbeit dann ab?
Wo fangen wir jetzt am besten an? Also fangen wir im Vorfeld kurz an. Also ich hatte mit Kurt ein paar Mal telefoniert oder auch mit seinem Bruder, mit Carlos, wegen der Orga. Also wie denkt er sich den Ablauf im Studio? Also was passiert zuerst und wie arbeiten wir noch vorher an den Songs? Wie ist diese ganze Terminierung oder wann ist das Schlagzeug, wann ist der Bass? Was kann man zusammen einspielen? Wo kann man Zeit sparen? Wann sollen die Bläser da sein? Das sind so Sachen, die hat man vorher halt abgesprochen. Und dann wussten wir alle nicht, was passiert. Also Kurt hatte von uns klar die Info, er kann sich austoben und an den Songs arbeiten und Änderungen einwerfen, wie er möchte, wo er es für notwendig erachtet. Und wir hatten ganz klar innerhalb der Band das Credo ausgerufen, wir werden alles erstmal versuchen. Wir werden nicht, wie bei uns üblich, ewig lange diskutieren, sondern wir machen erstmal das, was Kurt sagt. Wir lassen uns voll drauf ein. So wie er sich auf unsere Songs eingelassen hat, haben wir uns auf seine Ideen eingelassen. Und dann sind das eben so Sachen, das ging nicht bei, die Rhythmusarbeit ging erstmal normal durch. Also Bass und Schlagzeug hat er Michael quasi aufgenommen als Co-Produzent. Und das Grundgerüst stand. Und dann ging es bei der Gitarrenarbeit, war es halt mega, weil er ist ja halt der Übergitarrist. Also mit Blackmail, wo er auch Gitarre spielt, hat es einfach drauf. Also was er mit einer Sehnenscheinentzündung noch an der Gitarre gespielt hat, das war einfach grandios. Und da kamen viele Melodien, auch so dieser Aufbau, erste Stimme, zweite Stimme. Also ich habe da echt eine Menge mitgenommen. Und Gesang war fast unverändert, es ging so durch. Da hat er, glaube ich, was dazu kam, diese ganzen Gesangs, dieses Einsingen und so im Studio.
Das Einsingen und an manchen Stellen hat er mich ganz schön getriezt, weil er einfach das gehört hat, was mir komplett fehlt.
Genau.
Und so dieses, er singt mir den Ton vor, ich denke, dass ich den genauso singe und er drückt einfach auf Stopp und singt mir nochmal vor und schickt mir, hey, genau das habe ich doch gesungen. Und das passiert dann, dann zehnmal nacheinander, das kann frustrierend sein, das ist aber zum Glück nicht so oft passiert. und aber auch für mich, also ich konnte da nichts mitnehmen, weil mir da Sachen eklatant fehlen, aber ich war dabei, als die Bläser aufgenommen wurden und mir ist es vollkommen schleierhaft, wie Kurt eine Melodie vorsingt und Klaas stellt sich hin und spielt die nach. Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Die sind weit, weit ab von meinem Horizont. Und dann sehe ich aber wieder einen Kurt da sitzt und sagt, spiel diese Melodie. Klaas spielt die ein. Dann sagt er, jetzt spielst du das drüber. Klaas spielt die zweite Melodie drüber und sagt, boah, gerade beim Spielen hat sich das komplett schief angehört. Und sagt Kurt, ja, ja, weil die dritte Melodie noch fehlt, jetzt spielst du das drüber. Mhm. Und auf einmal klingt das grandios und du denkst dir, was ist bei diesem Menschen im Kopf los, dass der diese drei Melodien so akkurat vorsingen kann, dass der andere die nachspielt und am Ende klingt es halt unfassbar geil, wo du in der Mitte noch dachtest, das klingt gerade total müllig. Es ist absolut faszinierend, da einfach zuzugucken. Ich mag das, Menschen bei Sachen zu beobachten, die ich einfach nicht kann, weil das beeindruckend ist halt.
Ja.
Und das sind sowohl Kurt als Mensch, der seinen Kopf voll mit Melodien hat, als auch die Bläser, die unfassbar fokussiert gearbeitet haben. Die haben bloß ein Wochenende gehabt für die 12 Songs, was eigentlich viel zu wenig ist. Und die sind da, haben sich da komplett durchgetreten. Ich glaube, am ersten Tag von um 10 bis auch um 10, halb 11 oder so fast. Mhm. Und am zweiten Tag dann ein bisschen kürzer, weil sie Sonntag dann wieder zurückfahren mussten, weil sie Montag arbeiten mussten. War ein absoluter Wahnsinn, das zu beobachten, wie gut das Zusammenspiel da funktioniert hat.
Ja, also was bei Gitarren halt noch war, da war Kurt auch ein ganz großer Fan von diesen dynamischen Sachen. Also in den Strophen wirklich die Gitarren auf ein Minimum zu reduzieren, um dann für den Refrain oder auch für den Schlussteil dann nochmal auszubrechen, so diesen gestaffelten Aufbau. Oder auch wenn wir die Gitarren eingespielt hatten, da hat er auch schon viele, viele Ideen dann wieder für die Bläser, was die Bläser spielen können. Hat dann schon Gitarrenriffs oder Gitarrenmelodien eingespielt, die dann für die Bläser waren. Also da ist schon echt, das ist, also wie du schon sagst, der Mann ist einfach im Kopf voller Melodien. Und das ist, war echt eine Offenbarung.
Ich habe den Eindruck, dass euch das als Band unfassbar weitergebracht hat. Ist das richtig?
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir es einfach machen wollten. Weil ja, du brauchst einfach wirklich, oder wir wollten einfach auch jemanden, der uns genau diesen Step nach vorne bringt. Und da war, glaube ich, Kurt genau der Richtige.
Also ich merke es bei den ein, zwei Sachen, die jetzt schon wieder rumgeflogen sind, wenn Marco mal zu Hause Freizeit hatte, dass da ab und zu dass da mehr Mut zur Melodie mittlerweile ist. Das ist schön.
bei den zukünftigen Demos schon?
Ja. Ab und zu mal
fürs dritte Album?
Ab und zu mal ein Solo, an das du dich noch nicht getraut hast vorher.
Ja, das stimmt.
Dann sprechen wir doch mal so ein bisschen darüber, was am Ende da rausgekommen ist. Ich hatte ja die Möglichkeit, das Album vorzuhören und ich muss sagen, dass ich wenige Alben in den letzten Jahren, nachdem die rausgekommen sind oder bevor sie rausgekommen sind, so exzessiv dann auch gehört habe wie eures, weil es einfach, wie ich finde, sehr abwechslungsreich ist und trotzdem jedes Lied ganz klar aussagt, dass es von euch ist. Ich habe mir so ein paar Kritiken angeschaut und das Echo ist weitestgehend positiv. Also Bierschinken schrieb nur Hits, Hits, Hits. Away From Life schrieben unter anderem, was wir ja auch schon gerade so hatten, dass das ganz klarer Schritt nach vorne ist, dass das Album weniger, ich will jetzt nicht monoton sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem, also es klingt nicht so gleich wie das erste, wo weniger Varianz in den Liedern war.
Das ist ja der Wortlaut von Away From Life.
Ja, genau.
Und,
dann bin ich über die Rezension auf laut.de gestolpert, wo unter anderem steht.
Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Doch, gestern.
Dieses drastische Bild ist natürlich nicht unproblematisch, verweigert die Band damit auch konsequent den Dialog mit jenen besorgten Bürgern, in Anführungsstrichen, die man vielleicht noch erreichen kann. Es geht um euren Opening-Track und den Schierlingsbecher. Und ich saß einfach nur kopfschüttelnd da im Zug, als ich diese Rezension gelesen habe. Wie wichtig ist diese ganze Rezensiererei für euch als Band und was denkt ihr euch, wenn ihr von sowas hört oder sowas lest?
Also ich muss jetzt erstmal direkt daran denken, dass ich gestern einen grandiosen Artikel auf Zeit.de gelesen habe. Ich glaube, der ist vorgestern oder vor drei Tagen rausgekommen. Alle Leute sollten den lesen. Da ging es um diese Corona-Demo, die letzten Sonntag war. Und der erste Absatz war großartig, weil der ein perfektes Bild war. Der fing damit an mit: Stell dir vor, du siehst die Sendung Das Literarische Quartett und da sitzen drei Leute und tauschen sich interessiert über ein Buch aus und es sitzt ein Vierter da, der ab und zu mal mitten reinruft, Hanuta oder das ist geil oder das finde ich doof, und dann fragen die den, hast du überhaupt das Buch gelesen? Und er sagt, nee, warum? Den würdest du auch aus der Diskussion ausschließen. Und dass jetzt die Politik sagt, die müssen mit den Leuten reden und die müssen deren Sorgen hören, ist ab dem Punkt unbegründet, wo die Leute die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem gegen das die demonstrieren, komplett leugnen. Und es ist, dass Menschen gegen einen Virus demonstrieren, der von niemandem geschaffen wurde und was einfach, wir haben gerade Pech gehabt und sind am Arsch, so. Und da hat aber niemand Schuld daran. Und konsequent gegen Wissenschaft und Forschung zu argumentieren mit seinen Emotionen und dem, wie man sich fühlt, können Leute machen, sollten sich dann aber nicht drüber beschweren, wenn Leute einfach nicht mit denen reden wollen, weil die sagen, okay, du hast dich einfach gar nicht drüber informiert. So, das ist ein Mensch, der Quantenphysik studiert hat, wird nicht anfangen, mit dem Grundschüler darüber zu diskutieren, was es da für neue Erkenntnisse gibt, weil der gerade dabei sitzt, das 1x1 zu lernen. Es sei denn, es ist ein sehr, sehr hochbegabter Schüler oder eine sehr hochbegabte Schülerin. Aber wenn die Leute nicht auf dem gleichen Wissensstand sind, ist der Diskurs verschenkte Lebenskraft und muss deswegen auch nicht geführt werden. Deswegen es ist auf jeden Fall ein probates Mittel, Dialoge auch zu verweigern, wenn du merkst, dass du keine Basis hast, um den Dialog überhaupt sinnvoll zu führen. Abgesehen davon, also kann ich es auch verstehen, weil es immer wieder als Kritik kommt, also auch schon seit Jahren, auch als die Flüchtlingskrise anfing und man sollte die Ängste und Sorgen der Menschen dort ernst nehmen, wobei die wenigsten Leute Angst und Sorge in ihren Gesichtern hatten, während die vor Flüchtlingsheimen demonstriert haben. Aber generell Rezensionen, also alles, was an Rezensionen kommt, ist ein wichtiges Feedback. Natürlich freuen wir uns über die positiven Sachen, aber das Einzige, woran wir lernen können, sind natürlich negative Stimmen. So, wir hatten bei der ersten Platte hatten wir eine Rezension, ein Video, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe, weil da ein Mensch ein Lied ein bisschen durchschaut hat. Das war Großstadtdisco. Und er hat gesagt, im Gegensatz zu Kleinstadtdisco klingt wie komplett selbst erlebt, Großstadtdisco klingt wie vom Hörensagen weiß ich, wie das abläuft und habe mal ein Lied drüber geschrieben und da steckt viel Wahrheit drin. Und das fand ich ein super schönes Feedback, dieses, es fällt auf, dass das wirklich erlebt ist und das andere eher gefühlte Wahrheit und deswegen holt mich das andere mehr ab, weil es sich authentischer anfühlt. Und das ist bei allen so. Also negative Kritik, solange die fundiert ist und sinnvoll rübergebracht ist, ist das Beste, was einem passieren kann, weil Lob freut, aber bringt einen auch nicht wirklich weiter, wenn man sich weiterentwickeln möchte.
Ist es für euch relevant, dass dieser, ich nenne es mal Vorwurf, da im Raum steht, dass ihr Musik für eine linke Blase macht, die sowieso eure Meinung teilt?
Jein. Also im Idealfall, also es wäre natürlich schön, außerhalb der Blase wahrgenommen zu werden. Nicht um als Band bekannter zu werden, sondern einfach, weil wir da Themen ansprechen, die uns wichtig sind und die uns an der Gesellschaft stören und die vielleicht, wenn dort ein größerer Fokus drauf liegen würde, was ändern würden. Es ist aber genauso wichtig, die Blase oder die Szene zu unterstützen. Wir kennen das von unseren Zeiten als Jugendliche auf Kleinstädten und Dörfern, wenn Bands da hingekommen sind. Das ist ein Abend, wo du komplett raus bist. Also natürlich gab es auch dort die Abende, wo die Leute dann gesagt haben, ey, wir haben gehört, es fahren 10 Autos mit Faschos draußen rum, geht nur in Gruppen nach Hause und passt beim Nachhausegehen auch auf euch auf. Aber wenigstens für diesen Moment weißt du, du bist gerade an einem kleinen, sicheren Hafen, der dir einfach hilft, von diesem Alltag und den Kämpfen, die du zu schlagen hast, mal abzuschalten und den Leuten da vielleicht ein bisschen Kraft und Mut mitgeben zu können, die im besten Fall länger hält als die 60 Minuten, die wir auf der Bühne stehen, sondern vielleicht mal 1-2 Wochen hält und den Leuten Kraft gibt, noch andere Sachen anzugehen. Ist wichtig und die Veränderungen müssen woanders stattfinden. Also unsere Platte, die wir aufgenommen haben, so gut wie sie bisher aufgenommen wurde von den Leuten innerhalb der Szene und teilweise auch außerhalb, die wird weder die Politik der Stadt Leipzig noch die von Deutschland oder der Welt verändern. Das hat bisher noch keine Musik geschafft, abgesehen vielleicht von David Hasselhoff, der die Mauer zum Einsturz gebracht hat. Haha. und Bob Dylan, der aus Sicht von außen den Vietnamkrieg beendet hat und der einfach bloß jahrelang genervt war, dass alle ihn nur gefragt haben, was er von Vietnam hält, weil er auch dachte, ich mach Musik, geht doch zu den Politikern und sagt denen, die soll es verändern. So. Musik wird die Welt nicht verändern, das machen andere Leute und das machen Leute, die viel im Hintergrund arbeiten. Wir können den Leuten Denkanstöße geben, die vor allem dazu da sind, dass die Leute vielleicht ihr eigenes Leben und das, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie gewisse Sachen wahrnehmen und verarbeiten, wie die da vielleicht was anders oder anders machen können, besser machen können, klingt immer so, als würden die was schlecht machen. Und das ist ja auch bloß eine Perspektive von uns, von innen. Aber man kann im Kleinen die Leute unterstützen und versuchen oder hoffen, dass es bei denen Veränderungen gibt. Und da kriegen wir genug Feedback nach Konzerten. Die Sachen außerhalb der Blase werden nicht mit Musik verändert. Da brauchst du tiefgreifende politische Sachen. Und die wurden mit Musik noch nie erreicht. Von daher machen wir das so gut, wie es können für die Leute. Und wenn Leute generell irgendwelchen Bands vorwerfen, also Feine Sahne Fischfilet, so gut wie die Musik ist, die tiefgreifenden Veränderungen, die gemacht haben, haben sie mit der noch nicht komplett im Arsch-Kampagne gemacht, weil die sich den Arsch auf den Dörfern abgespielt haben. Und das hat auch nicht die Musik, die Inhalte der Musik haben nicht das Umdenken dort bewirkt, sondern dass die dort vor Ort präsent waren und dass diese gesamte Kampagne rundherum, dass es dort dieses Engagement gab, dass dort Leute da waren. Das hat funktioniert, weil die Musik so gut war. Es hat aber nicht wegen der Inhalte der Musik funktioniert, sondern genau wegen diesem Engagement rundherum. Und das zu zeigen, ist dann noch wichtig.
Ja, ich denke, das kann man definitiv so stehen lassen. Reden wir mal über Musik, also Musik anderer Bands. Auch ihr habt euch 4 Lieder aussuchen dürfen. Und welches ist denn das erste Lied eurer Wahl?
Mit welchem wollen wir? Muff Potter. Genau, wo fangen wir an? Also, es gibt tatsächlich immer noch, tatsächlich immer noch die Frage nach dem Bandnamen, taucht tatsächlich immer noch auf in gewissen Interviews.
Was respektabel ist, weil es in jedem Interview beantwortet wird.
Ja, genau. Deswegen den Song jetzt, um mit diesen ganzen Sachen aufzuräumen und Muff Potters, ich würde so sagen, mit der nächsten Band, die noch in der Runde kommt, so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns, glaube ich, alle einigen können. Wir haben alle sehr, sehr weitreichenden Musikgeschmack, auch sehr unterschiedlich, sehr differenziert. Und das sind wirklich so die 2-3 Bands, sag ich mal, da ist Muff Potter eine davon, auf die wir uns alle gesamt einigen können. Und dass dann eben 200 Kilo als Song jetzt hier sein muss, ist, glaube ich, zwangsläufig.
Was soll ich da noch groß sagen? Wir hören rein in den Track, der euch euren Namen gab. 100 Kilo von Muff Potter, erschienen im Jahr 2000 auf dem Album Bordsteinkantengeschichten vom Label Hacks Plattenkiste. Und so klingt das Ganze. So das Leben ist eine Qual und dann der Knall geht so das Ende. 100 Kilo Herz schlägt auf mich ein. Das kann's doch nicht gewesen sein.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten. And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York. The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat. Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll. Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ihr habt diverse Themen auf diesem Album angesprochen und ich möchte so ein paar zumindest noch beleuchten. Eines davon, das du, Rudi, auch schon im Uncle M-Podcast ausführlicher diskutiert hast, ist das Thema Alkohol im Allgemeinen, aber auch eben in der Punk-Szene. Und ich kann erstmal jedem diesen Podcast ans Herz legen, dass man sich den mal anhören sollte. Als ich den gehört habe, habe ich mich eine Sache gefragt, dass sehr unkritisch in der Punk-Szene mit Alkohol umgegangen wird, das wissen wir alle. Was ich mich gefragt habe, ist, warum es diese Straight-Edge-Bewegung nie aus der Hardcore-Szene rüber in die Punk-Szene geschafft hat. Das ist irgendwie was, das leuchtete mir nicht so ganz ein, weil ja, letztlich sind die ja so eng miteinander verwoben, dass es ja schon irgendwie so ein Fragezeichen bei mir aufgeworfen hat. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendeinen Erklärungsansatz habt.
Ich glaube, ich hätte einen, weil neulich so 2, 3 Artikel erschienen sind, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Das war dieses, warum werden VegetarierInnen und vor allem VeganerInnen so oft von Menschen, die Fleisch essen, angegriffen? So dieses, warum machst du das? Und so. Und da ist ein bisschen das Problem, die Leute wissen einerseits, dass es gesünder ist, sowohl für sie als auch für partiell zumindest für die Umwelt, und dass es einfach dem anderen eine gewisse moralische Überlegenheit gibt, beziehungsweise der andere etwas besser macht als man selbst. Und um sich nicht damit auseinanderzusetzen, warum man selber das nicht schafft, wertest du lieber den anderen ab, um den wieder auf deine Stufe nach unten zu holen. Und das ist mit dem Straight Edge ähnlich, weil die wurden auch am Anfang teilweise belächelt, also gerade in der Hardcore, von der Punk-Szene aus, als dieses, was ist denn das jetzt für ein Spießertum und was soll denn das sein? Und das gehörte einfach zur Imagepflege mit dazu. Und wenn du, also gerade für Leute, denen vielleicht tief im Inneren bewusst ist, dass sie keine einfachen Alkoholkonsumenten mehr sind, sondern der Konsum langsam ins Problematische überschwappt. Das ist nicht schön, sich das einzugestehen, und um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, ist es einfacher, dann den anderen runterzuholen und sich darüber lustig zu machen und zu sagen, ja, aber das bringt ja auch nichts. Andererseits kam es auch noch aus, also Hardcore war gefühlt schon eher politisch relevanter als Punk in den Themen und in der Auseinandersetzung. Punk war zu der Zeit, als Straight Edge aufkam, noch viel dieses Fuck you all, no future, wir scheißen auf alles Lebensgefühl, und da gehört ein gewisser Hedonismus und eine gewisse Maßlosigkeit auch dazu. Und es ist halt auch einfach immer noch ein guter Punkt zur Flucht, wenn Leute mit der Welt nicht klarkommen. Und da gibt es viele Gründe dafür.
Guter Punkt. Marco, was mich noch interessiert hat oder was ich mich gefragt habe, ist, wie ihr als die Nicht-Textschreiber dieses Liedes, Tresenfrist, wie ihr das betrachtet. Also ihr spielt ja diesen Song, ihr habt den aufgenommen, deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass ihr alle mit diesem Song konform geht, sonst hätte der das nicht auf das Album geschafft.
Korrekt. Es ist schon so, dass natürlich über solche Sachen diskutiert wurde, auch bei uns innerhalb der Band. Aber es ist natürlich auch so, dass wir auch genau diese Bandbreite, die wir in der Punk-Szene haben, ja auch widerspiegeln. Wir haben eben auch ein paar Leute, die mal gern einen über den Durst trinken, die haben wir genauso drin. Wir haben eben auch einen Rodi, oder ich würde jetzt auch mich mit dazu zählen, die eben eher mal selten mal ein Bierchen trinken. Das ist aber in der Regel, ja, wenn diese Schnittmenge haben wir ja überall. Und das ist, soll ja jetzt auch nicht jetzt irgendwie daran appellieren, jetzt bitte auf Alkohol zu verzichten, sondern es soll halt kurz, nicht kurz, wie lange ist das Lied? 3 Minuten? Ja. Mal kurz darüber, dass man zumindest drüber nachdenkt, und dann soll doch auch jeder seine Entscheidung treffen. Es soll ja nicht Leute jetzt davon abhalten, ein Bierchen zu trinken. Darum geht es ja letztendlich nicht.
Okay. Wir wollten noch so ein paar andere Themen ansprechen. Eine Frage, die unbedingt beantwortet werden muss, ist: Wo gibt es den besten Falafel in Leipzig?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mittlerweile aus dem Falafel-Game ein bisschen ausgestiegen bin und größtenteils selber koche. Ich würde aber auf jeden Fall allen Menschen, die sich vegan ernähren möchten, die Fleischerei empfehlen mit V.
Ist das der Laden gegenüber vom Felsenkeller?
War es mal.
Die
sind umgezogen.
Eisenbahnstraße,
genau.
Ah, okay.
Ist auch nicht. Also für mein Empfinden wahnsinnig leckeres veganes Essen. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Falafel auf der Karte gibt. Wenn, dann sind die bestimmt genauso lecker wie das vegane Gyros, der Föhner und die ganzen schönen Sachen, die es gibt. Wenn es etwas später wird, auch im Zweifelsfall mal bei Shahia vorbeischauen, auf der Kali. Da sollte es auf jeden Fall Falafel auch im Angebot geben. Das sind Läden, für die ich aus persönlichem Bezug gerne eine Lanze brechen möchte.
Ich möchte noch eine Lanze fürs Deli am Kreuz, im Konnewitzer Kreuz brechen. Das ist ebenfalls sehr gut. Gerne. Und so wird aus einem Punk-Podcast ein kulinarischer Podcast.
Ja, am Kreuz finde ich diese Currybude sehr lecker. Weißt du, wie heißen die richtig?
Ah, Curry direkt Süd? Neben Werk 2, direkt daneben.
Ja, genau.
Ja, da ist auch gut,
stimmt. Mega lecker. Das ist jetzt nicht Falafel, aber die Currywurst ist lecker. Auch die vegane.
Haben wir das geklärt hier. Genau. Eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, als ich euer Album gehört habe, war auf dem letzten oder im letzten Lied, Wenn es brennt, wird ja so ein Szenario geschildert, in dem ja die politische Rechte, Weitrechte, die Oberhand gewinnt in Deutschland. Und dieses Lied schildert dann ja letztlich eine Flucht aus Deutschland. Zum einen habe ich mich gefragt, wieso ihr dieses Lied geschrieben habt, ob das so ein Gedankenkonstrukt war, dass du, Rodi, mit dir herumgetragen hast und dass du einfach rausbringen wolltest. Und zum anderen habe ich mich gefragt, wieso ihr euch dann dafür entschieden habt, dieses Lied aufzunehmen, weil ich es für relativ untypisch halte. Viele Punkbands nehmen eher Lieder auf, die immer sagen, weiterkämpfen, 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 aber niemals diese Exit-Strategie.
Das war, glaube ich, relativ konkret. Also einer der Anlässe, es gab so viele kleine Punkte, aber einer der Anlässe war, dass ich über einen Twitter-Account, den ich regelmäßig verfolge, einen Tweet gesehen habe von einem Menschen aus Chemnitz, meine ich, war das, der geschrieben wurde an einem Montag nach einer Wahl. Ich glaube, der Europawahl. Ich will aber nicht lügen, aber es war auf jeden Fall eine Wahl, wo mal wieder die AfD wahnsinnig gut abgeschnitten hatte. Und ich meine, das war eine Transperson, die den Tweet geschrieben hat und geschrieben hat, dass in der Bahn offen am helllichten Tag Mensch auf sie zugekommen ist, relativ offensichtlich als so stumpfer Nazi zu erkennen und gesagt hat, hier, die Wahl ist gut gelaufen und wenn es so weitergeht, dann stecken wir euch bald wieder in die Öfen, und dann entsprang darunter eine Diskussion von Transpersonen, von homosexuellen Personen, von People of Color, die ihre Erfahrungen ausgetauscht haben, die Perspektiven, die ich einfach nicht habe, nicht mehr dadurch, dass Leipzig einerseits immer noch eine relativ liberale Stadt ist und aufgrund dessen, dass ich als weißer heterosexueller Mann erkannt werde und nicht offensichtlich angegriffen werde, erstmal aufgrund meines Aussehens oder meiner Wirkung. Und darunter entsprang eine Diskussion, ab wann die Warnzeichen groß genug werden, sich aus diesem Land zu verpissen, weil die Menschen einfach Angst um ihr Leben haben. Ich hatte die Perspektive bis dahin nicht, beziehungsweise nicht so intensiv. Ich hatte sie über ein, zwei Menschen aus meinem näheren Umfeld, aber der Umfang der Diskussion und wie viele Leute sich daran beteiligt haben, hat mich ziemlich umgehauen, dass das zu dem Zeitpunkt schon vor jetzt einem guten Jahr Menschen hier in diesem Land darüber nachdenken, irgendwann flüchten zu müssen, wenn sich die Politik weiter verändert, weil sie Angst um ihr Leben haben. Und ich wollte dieses Szenario zeichnen und greifbarer machen. Einerseits für die Menschen hier in dem Land, die sich erstmal nicht vorstellen können, dass das hier passiert, während schon andere Menschen darüber nachdenken bzw. nachdenken müssen, weil sie solche Sätze hören wie, wenn wir ein paar bessere Ergebnisse haben, dann schicken wir euch wieder ins Gas. Und andererseits auch, um nochmal ein bisschen Empathie zu schaffen dafür, wie es ist, irgendwo zu flüchten und das halt hier in dieses Land zu verlagern und nicht so. Es wurden tausende Lieder darüber geschrieben, wie es ist, in einem Boot auf dem Mittelmeer zu sitzen und dort zu verrecken, aber den Leuten, es gibt viele Leute hier, denen das scheißegal ist, die denken sich, das sind die anderen und sollen die untergehen. Wenn den Leuten vor Augen führst, wie schnell das vielleicht gehen könnte, dass hier uns genau das Gleiche erwartet, wird es vielleicht einfach greifbarer und sorgt für noch ein bisschen mehr Empathie.
Alles klar, das ist ein sehr löblicher Ansatz auf jeden Fall. Und ich glaube, einer, der gar nicht so unrelevant ist, weil der Großteil der Punk-Szene halt doch männlich, weiß, heterosexuell ist. Und klar haben wir alle mehr oder weniger große Probleme und vielleicht auch schon mal Probleme mit Nazis und eben diesen ganzen Leuten gehabt. Aber die wenigsten von uns werden wahrscheinlich ernsthaft mal in Erwägung gezogen haben, dass sie umziehen müssen oder ganz weg müssen aus Deutschland. Stadtlandflucht heißt euer Album und in der Vinylbox oder ich glaube auch in der CD-Box ist ein Stadtlandfluchtspiel dabei und es gibt 5 Kategorien und wir wollen mal ein bisschen auflockern und deswegen fangen wir mal damit an. Was ist die tollste Stadt der Welt für euch?
Ach, hey, Mini. Haben wir schon einen Buchstaben?
Zum Leben oder zum Besuchen?
Doch, das kannst du dir aussuchen.
Also zum Leben, so sehr wie ich auf dem Album in Späti auch drauf rumgehauen habe, es ist Leipzig. Das liegt an den fantastischen Menschen, die ich kenne, die hier wohnen. Die Menschen haben mich an diese Stadt gebunden und deswegen fühle ich mich hier so wohl. Politisch mega scheiße ist Gainesville. Die hatten da diverse ekelhafte Vorfälle von sowohl der Politik als auch vor allem der Kirche, die dort diverse beschissene Aktionen abgezogen haben, würde jetzt zu weit führen. Aber musikalisch ist Gainesville so eine geile Stadt und ich will dort unbedingt hin. Da kommen Against Me her, da kommen Hot Water Music her und Less Than Jake und genau. Tom Petty und ich glaube auch noch einer von den Eagles und also die Liste an Menschen, die Musik machen, ist so lang.
Das ist wirklich verrückt.
Unfassbar geil und diese Stadt würde ich gern irgendwann mal besuchen und dann das einzige peinliche Schild von mir vor einem Ortseingangsschild machen, weil ich das gern hätte. Das, also Gainesville für Musik auf jeden Fall das To-Go zum Leben Leipzig. Und zum Besuchen soll Wien ganz schön sein, da hat es mich auch noch nicht hinverschlagen. Und Prag mag ich sehr gern zum Besuchen.
Zum Besuchen, würde ich sagen, ist bei mir jetzt mittlerweile, also was heißt mittlerweile, von den Städten, die ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sagen Dublin Nummer 1. Also ich mag einfach diese Kultur und diese Musikszene, die einfach, wenn du da durch diesen relativ kleinen Innenstadtbereich gehst, aber du hast da halt überall, die Musik liegt quasi in der Luft und das ist das, was ich da in Dublin so liebe.
Ich glaube, also nochmal ganz kurz Gainesville. Ich habe mir irgendwann auch mal diesen Wikipedia-Artikel angeguckt. Das ist so völlig unklar. Ich glaube, nur New York hat ähnlich viele Bands hervorgebracht in diesem Bereich. wie Gainesville. Das ist völlig, völlig unnormal.
Das heißt, bei dir wäre deine Stadt Gainesville?
Nein, meine Stadt wäre immer New York, weil ich war, glaube ich, dreimal in New York. Ich finde das so faszinierend, wie diese Stadt rast, wie hoch, also diese Stadt pulsiert in einem Tempo, das fast nicht zu greifen ist. Und ich war 2011, 15 und 19, nee, 18 glaube ich da, 2011, 15, 18. Und wie sich diese Stadt innerhalb von 7 Jahren verändert, war einfach unfassbar. Und natürlich ist New York wahrscheinlich das Muster an Beschissenheit, was Gentrifizierung angeht. Aber trotzdem wird immer wieder es irgendwie geschafft, neue Spots aufzumachen für alternative Szenen und so weiter. Und das finde ich einfach super faszinierend.
Privat da gewesen oder
ja.
Immer privat?
Okay. Gut, also erste Runde Stadt-Land-Flucht abgeschlossen. Sprechen wir mal über euer Record-Release-Konzert. Ihr hattet das ja sicherlich, als ihr das Album aufgenommen habt, alle ein bisschen oder habt euch das anders gedacht. Klar, im Januar und auch im Februar haben wir alle noch irgendwie gedacht, das wird ein normales Jahr und wir hatten alle tausende Konzertkarten zu Hause liegen und die liegen da auch immer noch. Und dann wurde alles anders. Ihr habt jetzt trotzdem ein Konzert gespielt. Erstmal, wie wichtig war es euch, dass es eine Record-Release-Show gibt und zwar zeitnah, nachdem das Album rauskommt und nicht irgendwie halt ein Jahr später?
Also eine Record-Release-Show war nie geplant im Vorfeld. Der Release-Termin steht eigentlich seit Januar mehr oder weniger fest. Also als wir im Studio waren, gab es einen Terminplan, wann es Abgabe für die Masterbänder etc. Das war alles straff durchterminiert und der 7. August stand eigentlich immer schon in Verbindung halt mit dem ursprünglich geplanten Open Flair an dem Wochenende. Das wäre jetzt nicht eine Record-Release-Show gewesen, sondern es wäre einfach eine Show an dem Tag gewesen, wo unser Album rauskommt. Nicht mehr und nicht weniger. Und als das dann alles ins Wasser gefallen ist, die komplette Festivalsaison, war auch für uns die Frage natürlich, bringen wir das Album überhaupt raus? Das war für uns in der Band relativ schnell entschlossen, dass wir es trotzdem machen wollen. Einfach für uns, weil wir es natürlich draußen haben wollten und weil wir auch den Leuten, wenn sie schon nicht auf irgendwelche Konzerte gehen dürfen können, dass sie wenigstens die neue Musik haben und wenigstens so ein bisschen, dass wir ihnen ein bisschen was reichen können. Wurde uns da auch von verschiedenen Stellen geraten oder zumindest drüber nachzudenken, das zu verschieben, war aber nicht wirklich eine Option. Und dass jetzt die Shows stattgefunden haben oder wie gestern stattgefunden haben oder heute noch stattfinden werden, das war eine relativ spontane Sache, die haben nicht wir geplant, sondern da ist es wirklich in der Tat so, dass Mavi vor ein paar Wochen auf uns zukam. Es gibt ein Hygienekonzept für die Parkbühne, habt ihr Lust an dem Experiment in Anführungsstrichen teilzunehmen, ja oder nein? Wir haben uns kurz beraten, weil wir uns alle ein bisschen unschlüssig waren, aber wir wollten das dann auch irgendwie, also man will ja auch vor Publikum spielen und ja, dass es dann 2 Konzerte geworden sind, war dann natürlich Zufall, weil die erste Show für alle Beteiligten mega überraschend schnell ausverkauft war und dann gab es eben jetzt die zweite Show und ja, wie wir gestern gesehen haben, war alles schicki.
Das kann ich so bestätigen.
genau.
Ihr habt in Vorbereitung darauf habt ihr so 2 Geheimshows gespielt? Ich glaube, vor 2 Wochen war das.
Ja.
Wie wichtig war es euch, dass ihr nochmal auf der Bühne steht, bevor ihr dann letzten Endes ja, abliefern müsst, sag ich mal?
Und ungefähr 1000% wichtiger als der Punkt, dass es überhaupt eine Release-Show gibt. Also als klar war, dass wir die Konzerte spielen, war uns klar, dass wir davor vor Menschen spielen müssen.
Ja.
Wir wussten, wir bringen da an jedem Abend 12 Songs auf die Bühne, die wir noch nie live vor Publikum gespielt haben. Und das ist halt ein ganz schönes Brett, weil es ist so ein Unterschied, im Proberaum zu stehen oder live vor Menschen zu stehen, wo man weiß, alle gucken einen an. Nicht wir gucken uns gegenseitig an, sondern wir stehen verteilt, wir können den anderen nicht ins Gesicht sehen. Das musste einfach sein. Also wenn wir diese Vorbereitungsshows nicht gehabt hätten und gestern hier auf die Bühne drauf marschiert wären, dann hätten sich wahrscheinlich 1-2 Drittel der Band innerhalb von einer Minute ein bisschen eingemacht in die Hose. So, und das auch vollkommen zu Recht.
Wäre immerhin schnell getrocknet, ne?
Ja, genau.
Also, gestern und heute trocknet alles schon. Ich habe gehört, heute sind es noch 2 Grad mehr als gestern.
Ja.
Wir Wir schwitzen fantastisch, aber wir haben Spaß.
Man müsste mal die Leute, die in Berlin bei der ersten Secret Show dabei waren, die mal fragen. Ich glaube, ja, war schon sehr speziell. Es war eine schöne Probe. Also mit sehr vielen Fehlern, mit vielen, wir haben durchaus ein paar Songs nochmal neu angefangen in Berlin. War was Spezielles, würde ich sagen. Und wenn wir das gestern hier abgeliefert hätten, das, nee. Nee, nee.
Das wäre dem, was die Leute leider an Geld bezahlen mussten für die Karten, wäre dem einfach nicht gerecht gewesen. Wir haben da gestern auch nochmal mit unserem Booker drüber geredet und er hat auch gesagt, eigentlich war das für ihn so eine moralische Grenze, so dieser Preis. Und der hatte mega Schiss, ob die Leute das annehmen. Und das hatten wir auch, weil wir stecken in der Planung, also schon bevor Corona angefangen hatte, steckten wir in der Planung für eine kleine Tour Anfang nächsten Jahres. Und jetzt stecken wir wieder drin, weil wir einfach hoffen, dass es dann irgendwie in irgendeiner Form möglich sein wird, die Konzerte zu spielen. Und da hatten wir gesagt, dass wir die Tickets für irgendwas zwischen 10 und 15 Euro anbieten wollen, insofern das geht mit den Clubs und deren Infrastruktur. Und das waren jetzt einfach 25 Euro. Das habe ich vor 12 Jahren für mein erstes Konzert von den Dropkick Murphys bezahlt. So. Und das ist einfach viel mehr Geld, als wir sonst den Leuten selbst aus unserem Standpunkt abverlangen würden. Und wir haben dann aber gesagt, dass die Leute hoffentlich einfach verstehen, dass wir hier in einer Location sind, die für 2.500 bis 3.000 Leute ausgelegt ist, hier aber nur ein Zehntel davon kommt und trotzdem die komplette Infrastruktur mit Technik, mit den Leuten rundherum, mit dem Catering, dem Bierausschank, der Security und so, dass das genau die gleiche Größe ist, wie wenn hier eine Show ist mit dem Zehnfachen an Personal und das alles bezahlt werden muss. Also sowohl Mavi als auch als Produktionsfirma als auch wir haben gesagt, wenn wir aus dem Abend mit plus minus null rausgehen und vielleicht ein bisschen was haben, um dann noch die Leute, die daran mitgearbeitet haben, um denen noch ein bisschen Geld zu geben, um die in der Branche gerade ganz schön verloren haben aufgrund der Situation, um denen Geld zu geben, dann können wir froh sein und bei uns wird am Ende sehr wenig bis gar nichts hängen bleiben von dem, was eingenommen wurde. Das wollten wir aber auch so, uns ging es ja nicht um das Geld, wir haben viel Geld investiert in die Show, in das Ganze drumherum und genau. In das, was weil das war das Geld, was wir bekommen haben von den Leuten und wir wollten das da reinstecken, dass die Leute dann auch was von dem Geld wiederbekommen dafür, wenn sie dann hier sitzen.
Hat sich's gelohnt? Du warst gestern dabei.
Ich kann sagen, es hat sich definitiv gelohnt.
Okay, schön.
Es freut mich zu hören. Ein sehr guter Abend. Dazu gleich nochmal mehr. Wir müssen nämlich, ich habe gerade mal hier auf die Uhr geguckt, wir reden schon 50 Minuten und haben erst ein Lied verwurstelt. Es ist an der Zeit, nochmal Musik zu hören. Welches ist denn euer zweites Lied?
Okay, dann nehme ich jetzt Vollproll, kurz gefasst. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass aus der linken Szene Kritik an der linken Szene geübt wird und dass die Inhalte über scheiß Nazis, scheiß Bullen, scheiß Staat, geil saufen hinausgehen. Und das hat mich massiv geprägt in meinem Bild, was mit Musik, auch mit Punkmusik ausgesagt werden kann.
Dann hören wir mal rein, wie das Ganze klingt. 1. Mai 87, Vollproll heißt der Song, erstmalig erschien auf Viecher im Leib im Jahr 1994, damals noch auf Vitaminepillen Records, die Neupressung, die letzte gibt's bei Mad Butcher Classics. Und das Ganze klingt so.
Es gehört was mehr dazu, als ein paar Textzeilen zu kennen. Meine Meinung dazu kennst du. Und ich find es wirklich toll, beim nächsten Mal mit dir zu reden. Sonst bleibst du wohl voll, voll Proll. Immer nur besoffen, nur im Sofa.
Was gab's denn für euch bei der Konzertvorbereitung zu beachten? Ihr habt gesagt, ihr wurdet eingeladen, das Hygienekonzept stand, also da musstet ihr jetzt nicht so super viel machen, aber ihr wart ja, ihr habt es ja gerade schon gesagt, ihr habt Geld in die Show gesteckt, also ihr wart ja schon irgendwie auch in der Entstehung und nicht nur in der Durchführung beteiligt. Wie genau lief das ab? Oder was, genau, was gab es zu beachten?
Ich würde gerne ganz kurz, also ja. Punkt 1 war, innerhalb von 10 Wochen die 12 neuen Songs bühnentauglich bekommen.
Nummer 1, genau.
Und die anderen Punkte kann Marco dann jetzt abhaken.
Ja, also das war halt, wie wir schon sagten, also als wir da mitbekommen hatten, dass die Show so schnell ausverkauft war, war für uns klar, dass wir das Geld, was bei uns irgendwie hängen bleiben wollen sollte, dass wir es in die Show stecken. Und dann war uns auch klar, dass hier in der Regel in der Parkbühne dieses Sommerkino stattfindet, also dass diese LED-Wand da ist. Und dann war halt die Abstimmung, können wir sie nutzen, dürfen wir sie nutzen, wie können wir sie nutzen? Dann ging es los, die Grafiken zu machen, die Umsetzung. Da hat unser Schlagzeuger, der Falk, sich immens eingebracht, eine Menge gemacht mit der Franzi zusammen. Ton und Licht sollte abgestimmt werden, dann noch auf die entsprechende Leinwand, auf dass das auch farblich alles passt. Ein bisschen Merchandise musste man machen, natürlich logischerweise, dass wir auch ein paar T-Shirts haben für den Event. Natürlich Vorband durften wir komplett selber mit bestimmen. Da war uns auch wichtig, dass wir da entsprechend natürlich irgendwie eine Band mit dazu holen oder Bands mit dazu holen, die irgendwie zu uns passen, die irgendwie einen Einfluss auf uns haben. Und da haben wir mit Lulu und die Einhornfarm am Freitag eine Band geholt, die auf unserem Label ist, auf Backrau vor Fita. Wollten Samstag sowas Ähnliches durchziehen und dann kam spontanerweise die Zusage vom Thorsten Nagelschmidt.
Da konnten wir auf jeden Fall nicht Nein sagen.
Da kann man da nicht Nein sagen, genau. Ja, und das sind alles so Sachen, ja.
Ja, also allein, dass wir zum ersten Mal jetzt eine Lichttechnikerin dabei haben, die nicht hier vom Haus kommt, sondern die uns Max, der macht seit Jahren den Ton, vermittelt hat. Und wir jetzt Max erstmalig, seit er bei uns ist, das Geld zahlen können, was er wirklich für eine Show bekommt und was er wert ist und nicht das, was er sonst bekommt, wenn wir ihn nach Freundschaftskumpeltarif bezahlen. Clara genau das Gleiche bezahlen können wie Max und es auch einfach gern gemacht haben, weil wir dadurch wussten, dass das gut wird und weil die beiden halt ansonsten gerade wirklich nicht so viel zu arbeiten haben und nicht so viel verdienen. Und auch das gesamte, also das, was noch, wenn der ausgestrahlt wird, ist ja vorbei. So die ein paar optischen Kleinigkeiten, die das Ganze nochmal hübscher gemacht haben, sei es jetzt das Konfetti und das ab und zu, was mal auf der Bühne gebrannt hat. Das muss auch alles bezahlt werden, das haben wir selber bezahlt und das gesamte Drumherum, dass es einfach hübsch ist und genau, nicht nur die Musik passt, sondern die Leute auch noch was fürs Auge mit haben, weil das gerade auch bei der Show super wichtig war, weil klar war, die Leute stehen nicht irgendwo in einem Pogo und sowieso fällt alle 30 Sekunden jemand um, weil er dem anderen über den Fuß stolpert, sondern die Leute sitzen oder sind zumindest fest an ihren Plätzen und haben einfach viel mehr Möglichkeit, dauerhaft auf die Bühne zu gucken und sich anzugucken, was da passiert. Und wenn die dann die ganze Zeit nur uns angucken, dann wären erstens wir noch nervöser und irgendwann ist es auch kein schöner Anblick mehr gegen Ende des Konzerts.
Wie war denn euer Eindruck gestern? Das ist ja, ihr habt es ja gerade schon gesagt, das ist ja eine ganz andere Geschichte, so ein Corona-Konzert. Ich war vor einer Woche auf dem Agra-Gelände in Leipzig bei T.S. Uhlmann, das war so ein Picknick-Konzert. Da war mir relativ klar, okay, was erwarte ich? Aber ich war so unsicher, was ich gestern erwarten durfte, einfach weil Punkrock nicht dafür gemacht ist, dass man sitzt, was ja dann glücklicherweise auch nicht der Fall sein musste. Aber wie war es denn für euch auf der Bühne? Weil als Band lebt man ja auch ein Stück weit von der Interaktion mit dem Publikum.
Hat funktioniert.
Ja, würde ich auch sagen.
Also es war halt alles mega professionell vorbereitet. Also wir kamen ja hier gestern relativ zeitig an und das war erstmal, dass man fühlte sich von Anfang an sehr, sehr gut aufgehoben. Also die Crew hier von Mavi macht hier echt einen Bombenjob. Es macht mega viel Spaß. Es ist auch mega viel Druck von uns abgefallen gestern, weil eben alles so rundum perfekt lief. Wenn jetzt die Band noch auf 100% kommt, das hoffen wir hoffentlich heute, dann passt es schon. Ich war gestern mega charmanter Abend, noch ein bisschen verkrampft, ein bisschen unsicher. Aber alles schick. Und ich persönlich kann jetzt nur für mich sagen, ich habe es gestern schon ein paar Mal gesagt, ich finde, das, was da mit diesen Sitzreihen und dass da kein Geschubse mehr ist, finde ich schön. Also ich finde das fehlt sicher, dieser kleine Moshpit vorne und so, das bisschen. Aber ich kann mit dieser Situation, mit den Plätzen und mit dieser Platzordnung, kann ich sehr, sehr gut leben.
Es ist eine andere Anstrengung. Also wenn es harten Pogo gibt vor der Bühne, dann musst du mal gucken, ob nicht wieder jemand stolpert und sich den Kopf an der Bühnenkante aufschlägt. Dieses Mal musste ich ein bisschen gucken, ob die Leute doch zu sehr über die Stränge schlagen und irgendwann Konflikte mit der Security gibt. Aber
hielt sich in Grenzen.
Ja, bei uns, also bei dem Konzert, was wir gestern gespielt haben, war das halt, also ich fand dafür, wie die Leute teilweise bei den Vorbereitungskonzerten waren die gestern super diszipliniert,
ja.
und haben sich sehr zusammengerissen und gezeigt, dass vielleicht unter den Umständen noch ein paar mehr Konzerte stattfinden können. Es ist eine mega seltsame Situation, ohne Frage, aber es war genauso, wäre das Gefühl gewesen, wenn wir gestern hier gestanden hätten und wären keine Stühle hier gewesen und einfach 300-400 Leute im Publikum, weil das trotzdem eine riesige Bühne war, die größte eigene Show, die wir jemals gespielt haben. Und einfach, was wir an Feedback bekommen haben und wie krass wir vor Augen geführt bekommen haben gestern, was für einen Support und für eine Sympathie uns entgegenschlägt von den Leuten, die hierher kommen, war ein ziemlich überwältigendes Gefühl.
Das stimmt.
Ich kann es ja mal noch so ein bisschen aus der Zuschauerperspektive erzählen, wie es gestern war. Es war auf jeden Fall, also erstmal stimme ich zu, der Großteil des Publikums war sehr diszipliniert, was ich gut fand, weil ich glaube, wenn es nicht so gewesen wäre, hätte mir das sehr viel Spaß am Konzert geraubt. Das war gut. Es gab so 2-3 Leute, die waren ein bisschen grenzwertig unterwegs, aber die, glaube ich, hat man einfach bei 300 Leuten immer dabei. Es war auf jeden Fall, ich stimme dir da voll zu, Markus, war es total angenehm, dass, ich bin jetzt nicht der größte Mensch der Welt, ich über niemanden drüber gucken oder vorbeigucken musste, sondern dass ich einfach auf die Bühne schauen konnte. Und dass, wenn man mal eben sich dachte, okay, jetzt mal kurz hinsetzen, dass man sich auch einfach mal kurz hinsetzen konnte.
Genau. Du kommst auch, wenn du ein Bier holst, kommst du zurück danach und dein Platz ist noch frei.
Ja, mit 30, da fängt man an, sich auch mal hinzusetzen, wenn sich's anbietet.
Ja.
Nein, und es war auf jeden Fall so, denn das war, glaube ich, das Entscheidendste, dass das trotz aller Bestimmungen und aller Einschränkungen, die es nun mal geben muss, und da gibt es ja nichts dran zu deuteln, dass das mir ein Gefühl vermittelt hat, dass ich halt, ich weiß nicht, ich bin sonst, keine Ahnung, auf 2-3 Konzerten im Monat und jetzt halt logischerweise ein halbes Jahr quasi gar nicht. Und dass das dieser Safe Spot ist, in den man kommen konnte, trotzdem indem man eben mal einfach die Dinge sein lassen konnte, während man da eben euch abgefeiert hat. Und das war was, das mir gestern Abend so viel gegeben hat, das so wichtig war, weil dass ich mir nur gedacht habe, ey, bitte, bitte lass da keine zweite Welle kommen, die alles wieder einkassiert.
Vielen Dank.
Gerne.
Gerne. Schöne Worte.
Ja.
Also auch offiziell zu hören.
Sehr schön, auf
genau.
jeden Fall.
Wir machen auch immer ein bisschen Musik, bevor wir hier noch ganz rührselig werden.
Genau.
Welches ist denn euer drittes Lied?
Soll ich erst?
Ja.
Genau, dann nehmen wir Pesco. Vom letzten Album, Schmutzig Rot, hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich, weil es auch der Kurt Ebelhäuser produziert hat. War einer der großen Gründe, warum wir uns für den Kurt Ebelhäuser entschieden hatten. Warum wir es unbedingt mit ihm machen wollten. Weil er mit Pesco über 3 Alben hinweg wirklich eine mega Arbeit geleistet hat. Und man auch bei Pesco sieht, wie die sich halt von Album zu Album weiterentwickelt haben. Und Schmutzig Rot.
Deine Meinung.
Findest du nicht? Ich finde, ja, also, ja, okay, meine Meinung, dann ist es meine Meinung. Ich finde es mega, wie die sich entwickelt haben und, ja. Macht eigentlich Vicky mit bei dem Song? Ist das Vicky die Stimme? Bei Schmutzig Rot, ja. Von Bambix, genau. Genau, dann noch Bambix, mit denen wir einer unserer ersten Konzerte gespielt haben in Chemnitz damals im Subway to Peter. Das schließt dann den ganzen Kreis, ist ein schönes Lied, schönes Gitarrenriff, alles gut.
Ja, ach, Subway to Peter, toller Laden, gibt's nicht mehr.
Ja, genau.
Schade, schade.
Sehr schade.
Ja. Aber bevor wir jetzt hier noch anfangen, endgültig traurig zu werden, hören wir lieber rein. Pesco mit Jade, erschienen 2019 bei Kidnap Music beziehungsweise bei Rookie Records. Schmutzig Rot heißt das Lied und das besagte Gitarrenriff, das klingt so.
Musik
Ja, zweite Runde Stadtlandflucht. Euer Lieblingsland?
Willst du eine ernste Antwort? Oder das ist wollen wir, also wir können jetzt mit auch Phantasialand und Abenteuerland kommen und
oh,
sowas.
Das ist, ja, aber da witzig, muss ich aber noch
aber,
spielen.
Aber Abenteuerland ist mittlerweile halt echt, es liegt, ach Gott.
Du kannst dir doch überlegen, ich bleib dann bei meinem, also ich bin dann, egal ob es Irland oder Schottland, dann bin ich eigentlich schon durch.
Ich war noch nie da, ich würd's mir gern mal anschauen.
Ein Wunschreiseziel, aber da kann ich jetzt noch nicht sagen. Südamerika, Chile, Peru, die ganze Ecke da unten, das ist das, was noch auf meiner To-Do-Liste steht. Kann ich also noch nicht beurteilen, ob es sich lohnt.
Also ich nehm dann Schottland und Irland als Wunschreiseziele und wenn ich mich jetzt unbedingt für ein Land entscheiden müsste, in dem ich vielleicht auch leben muss, dann wäre das wahrscheinlich irgendwas so Schweden, Dänemark, weil die sind mega entspannt. Die machen auch oft viele Sachen richtig und haben eine allgemein entspannte und offene Mentalität. Also gibt wahrscheinlich in den Ländern Probleme, genau wie in allen anderen Ländern, aber es wirkt immer so, auch so Umfragen zum Thema Länder mit der größten Lebensfreude und so. Und gut, ich glaube, Schweden hat irgendwann.
Ich glaube, aber in jedem Land sind die Leute entspannter als bei uns.
Schweden hat mal ganz krass zugelegt in Sachen Selbstmordraten, aber das ist da immer so um Weihnachten rum, glaube ich, wenn es dunkel und kalt wird und die Black Metaler einsam werden, dann geht es da los. Das
ist doch Finnland, oder mit den Black Metalern?
Ja, alle. Die Schweden haben da auch gut von sich reden machen.
Göteborg.
Ja. In Flames. Oh Gott. Party Death Metal. Müssen wir auch nicht spielen.
Titel 4?
Also ich sag mal so, dass In Flames verhalten sich zu richtigem Black Metal ungefähr so wie pur zu Pop-Punk. So, grob
gesagt. Millen Collins ist Schweden.
Ja.
Backyard Babies.
Eine der besten Ami-Punk-Bands kommt aus Schweden.
Aus Schweden, genau.
Millen Collins, auf jeden Fall. Ja, Backyard Babies, die ganze Schweine-Rock-Szene. Kein Mensch sagt was Schlechtes über, aber es halt. Aber es.
Ace of Base?
Nee. Also, aber es gibt keine Grundlage, auf der Menschen aber kritisieren könnten. Punkt. Das ist auch ein Fakt, das ist keine Meinung. aber es gab ja noch hier Glucifer, Helicopters und so. Die ganzen Gitarren-Rock-Sachen.
Satanic Surfers kommt übrigens auch aus Schweden.
Mhm. Graveyard auch, glaube ich.
Ja, könnte sein.
Die sich irgendwann ein bisschen zerstritten haben und dann gab es die nicht mehr und dann gab es die neue Besetzung und so. Aber die hatten ein, zwei richtig, richtig starke Alben. Und eine, ich glaube, das war das zweite Album von denen, fängt mit einer der geilsten Textzeilen, die ich in englischsprachigen Rock gehört habe, an. Nämlich I got no friends, only people that I know. Großartig. also Schweden, Dänemark, die sind oft auf guten Listen, so Lebensfreude und Entspanntheit. Ich glaube, da wäre es entspannt zu leben. Und Schweden durfte ich auch mal besuchen. Da gab es aber Alkohol und damals war ich noch so jung, dass das 3,5% Bier auch gereicht hat, um betrunken zu werden.
Sehr schön. Wir spielen gleich noch eine Runde.
Du hast noch nicht geantwortet.
Ach so, wo wollte ich leben, wenn es... Ich muss ja sagen, so vieles ich in Deutschland nicht gut finde, ist tatsächlich, glaube ich, Deutschland nach wie vor ein sehr lebenswertes Land.
Ja,
auch. Aber wenn ich nicht in Deutschland leben dürfte, dann... Oh. Ich habe ja gehört, dass Neuseeland auch immer sehr gut sein soll. Ne?
Ich hätte jetzt New York erwartet eigentlich.
Nee, die USA nicht sind tatsächlich nicht so, nee, ich finde nicht so
auch
viel.
Auch mal wieder weg wollen.
Ja, ja. Aktuell ist da nicht so viel gut. Ne? Solange da die Orange noch regiert, wird es eher nicht New York. Ja, also ich glaube, ich würde Neuseeland mal antesten. Ich habe den Eindruck, da wird auch relativ viel richtig gemacht.
Dann
ich kenne nur Herr der Ringe aus Neuseeland eigentlich. Und Rugby. Ja. Natürlich, mit ihrem schönen Tanz.
Tja, also...
Gibt es Musik in Neuseeland?
Das weiß ich
bestimmt.
Nicht.
Bestimmt. Eine Band aus Neuseeland? Ja, genau.
Also ich hab mich mal mit Menschen aus Australien und Neuseeland, das ist ja im
Grunde... Nee, Moment, Neuseeland.
Also ich habe mich mal mit Menschen aus Australien unterhalten, die hier eine Tour gespielt haben und die haben gesagt, es gibt solche Läden, in denen wir gespielt haben, das war hier in Leipzig im kleinen Punk-Show, und die haben gesagt, die gibt es dort nicht. Egal, ob du eine Punkband bist oder eine Metalband oder sonst was, du spielst in Pubs. Das ist der einzige Ort, um dort Konzerte zu spielen. In ganz Australien. Und da gibt es in jeder Stadt so 3-4, wo es Rock gibt.
Genau.
Also außer du bist AC/DC, dann spielst du halt im Stadion. Aber
na, ich kenn's von Living End, ich spiele ganz viel in Hotels.
Ja, Hotelbars, Pubs,
genau.
So.
Genau.
Ja, in den USA, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie so West- oder Ostküste ist, so dieses große Niemandsland dazwischen, da wird ja ganz viel auch in so Schulen gespielt oder in so Turnhallen. Okay. Und das ist also, ich glaube, Heaven Shall Burn haben mal so eine Tour gemacht. Ich glaube, es waren Heaven Shall Burn. Und die haben dann immer so gepostet. Nee, es waren War from a Harlot's Mouth, Entschuldigung. Und die haben dann immer so gezeigt, und das war komplett surreal, was die haben da halt irgendwo in so einer Turnhalle da gespielt, wo dann 50 Leute kamen, weil die kannte natürlich kein Schwein. Und das ist also, weiß ich nicht, stelle ich mir immer ein bisschen vor wie so eine Abschlussfeier irgendwie.
Nee, also in Neuseeland gibt es bestimmt auch Musik, aber...
Ich kenne aber tatsächlich auch gar nichts.
Mir fällt auch nichts ein.
Ey, dann lass uns alle mal irgendwie in einem Monat oder so nochmal zu einem Podcast treffen und wir lesen uns mal ein und machen einen Podcast zum Thema Punk in Neuseeland.
Punk in Neuseeland.
Vielleicht, wenn ihr Pech haben, wird der sehr kurz. Dann ist so, hi und was gefunden? Nee, danke, tschüss. Aber vielleicht kriegen wir da nochmal eine Stunde voll.
Ja, wir fassen das mal ins Auge. Ich nehme euch beim Wort. Punk oder Hardcore und so Metalcore-Zeug gibt es in Australien wie Sand am Meer. Und, ja, aber ich weiß echt nicht so. Neuseeland, ey. Mir fällt aber auch wirklich gar keine, nicht mal eine Nicht-Punk-Band ein. Aber,
also Australien, klar, aber Neuseeland?
Keine Ahnung. Also wir machen einen
Recherche.
Podcast über Punk in Neuseeland. Sehr schön.
Ey, wir werden da bestimmt Perlen entdecken.
Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht... entdecken wir hier ganz neue Dinge und dann werdet ihr mich beneiden für meine Wahl Neuseeland. So, bevor wir anfangen, endgültig rumzuschwafeln, ihr hattet eine relativ lange Liste an Konzerten und Festivals, die ihr dieses Jahr eigentlich spielen wolltet, durftet, hättet, dürfen, wie auch immer. Jetzt ist das ja alles ausgefallen. Klar, anderen geht schlechter, das ist kein Geheimnis, aber trotzdem ist das ja was, womit ihr irgendwie geplant habt, worauf ihr euch gefreut habt? Wie bitter ist es? Also natürlich ist es bitter, was ist das für eine bescheuerte Frage, aber auch im Hinsicht auf so Promo des neuen Albums und so weiter, wie schlimm ist es, dass das alles ausfällt?
Erstmal rein, wenn man es jetzt kommerziell betrachtet, ist es natürlich auf jeden Fall, ich glaube, da würden uns alle Geschäftspartner, die wir haben, zustimmen, ein Desaster. Weil die machen das auch alle hauptberuflich. Muss man jetzt, also Bönks nicht, den nehme ich jetzt mal raus, für die ist das auch Hobby. Aber Mirko von Uncle M lebt davon. Broken Silence ist eine Riesenfirma, die da mit hinten dran hängt. Natürlich leben die von Umsatzzahlen und von dem, was da eben dahinter steckt.
Living Proof des Booking.
Living Proof des Booking, genau, der Mike.
Der Mike verdient sein Geld ausschließlich damit, dass wir Konzerte spielen und
genau,
er den
genau.
Prozentsatz X der Gage bekommt. Und so wenn wir keine Konzerte spielen, dann verdient er mit uns nichts.
Eine Gage. Genau.
So
die Clubs das gleiche in Grün, auch die Festivals. Auch da sind zum Teil natürlich auch sehr große Firmen dahinter. Keine Ahnung, wie lange die das durchhalten können und werden. Um die Clubs tut es mir natürlich mega leid, die da jetzt nichts machen können. Und auch da die Frage, wie lange halten die das durch? Wir wissen es nicht. Aber auch da, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, es ist das Positive für uns persönlich betrachtet, ist das, dass wir diese Promo, was so dahinter steckt mit Social Media und die ganzen Interviews und alles, was so danach geplant werden muss, wir wissen nicht, wie wir das geschafft hätten, wenn die Festivalsaison normal gewesen wäre. Also ich glaube, da wäre der ein oder andere schon nervlich zerbröselt in diesem Sommer.
Also am Anfang von der Corona-Zeit, kurz bevor es den Lockdown gab, als einfach bloß so 2-3 Konzerte abgesagt wurden und nicht absehbar war, wie lange das dauert, da hatte ich kurz den Gedanken, boah cool, die letzten Monate waren echt stressig, mal ein Wochenende frei und spazieren gehen und oder nichts machen, ist super angenehm. dann hat sich gezeigt, dass das ganz schön viel länger dauert und wesentlich kritischer ist, als man das vorher gedacht hat. Dann war da die Empathie bei den anderen Leuten und dann hat es 2 Wochen gedauert und dann habe ich mir gedacht, ja, das mit der freien Zeit hat sich erledigt, weil dann fing die Promo an und da war wirklich die gesamte Videoplanung, alles, die Videos, die gedreht werden mussten, wo wir alle da waren, immer den gesamten Tag, wo wir haben uns nicht getroffen zum Proben, sind die ersten 1,5 Monate, bis wir uns auf das Livestream-Konzert vorbereiten mussten. Wir hatten trotzdem mindestens einmal pro Woche Online-Meetings, die mindestens 1,5 Stunden gedauert haben. Meistens sogar noch länger. Und genau, da ging es nur darum, was ist gerade an Aufgaben angefallen und wer hat noch Kapazitäten, das und das und das zu übernehmen und was kriegen wir gerade nicht hin und müssen nächste Woche nochmal drüber reden. Und die Liste wurde immer länger. Deswegen kommerziell mega beschissen, vor allem für die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, für uns als Privatmenschen und die Kraftreserven, die wir haben und die eigene Lebensqualität hat es am Ende wirklich in gewisser Weise eine positive Auswirkung gehabt.
Ja, das ist doch immerhin gut, dass es nicht nur negative Seiten gibt. Sprechen wir mal noch darüber, was denn so vielleicht die mittlere Zukunft bringt. Ich habe den Eindruck, dass, wir haben das ja vorhin schon mal so ein bisschen beleuchtet, dass dieses Album sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ihr schlagt musikalisch in eine Kerbe, die wo der Weg ein bisschen bereitet wurde, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber die Broilers und Feine Sahne haben Blasmusikeinsatz in größerem Umfang auch massentauglich gemacht, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Wo seht ihr euch denn oder wo hofft ihr, dass der Weg hingeht? Ist die Parkbühne, wenn Corona jemals enden sollte, dann demnächst mit 2500 100 Kilohertz Fans gefüllt?
Das sind Sachen, über die wir zumindest aktuell nicht nachdenken. Also wir versuchen das schon von uns fernzuhalten, diesen Größenwahn in Anführungsstrichen. Wir nehmen das, was wir jetzt kriegen können, genießen diesen Moment heute und gestern. Und was die Zukunft bringt, das ist momentan alles so ungewiss. Da machen sich andere Leute mehr Pläne als wir, glaube ich, momentan. Also wir versuchen da relativ, ich würde nicht sagen tiefstapeln, das ist das falsche Wort, aber wir gucken, was die Zukunft bringt. Also auch diese Planlos-Tour, die aktuell im Herbst ansteht, ob die jetzt so in dem Umfang stattfindet oder nicht, steht alles noch in Sternen. Und
Ich glaube, ich habe gestern Abend irgendwann in einer Ansage gesagt, ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, das, was da gestern Abend passiert ist, ist mehr, als wir uns davor erträumt hätten, mit der Band zu erreichen. Ja. Und alles andere, was jetzt noch kommt, ist Bonus. So, wenn jetzt noch was dazukommt, geil, so gibt es ja. Ich denke, dass wir alle der Meinung sind, dass wir das nicht aufgeben wollen, dass diese Band ein Hobby ist und wir nicht Berufsmusiker werden wollen, sondern wir dadurch, dass es halt ein Hobby ist, in das wir mittlerweile kaum noch Geld privat stecken, außer wenn Marco sich dazu entscheidet, sich eine Gitarre zu holen, die vielleicht ein bisschen teurer ist. Liebe Grüße an Nick Huber an der Stelle. Dass wir plus minus null sind, wenn wir aus einem Konzertwochenende nach Hause kommen, ist top. Und ansonsten, dass die Musik mit unserem restlichen Gesamtleben vereinbar ist und wir zusammen Spaß haben können auf der Bühne. So, das wäre cool, wenn das eine ganze Weile weitergeht.
Ja, sollte schon ein bisschen mehr als plus minus null sein, damit man auch noch vielleicht ein drittes Album produzieren kann, aber alles gut.
Also genau. Im privaten Bereich.
Ja, das wäre auf jeden Fall.
Solange wir nicht mehr Privatgeld reinstecken müssen, um T-Shirts drucken zu lassen, weil wir das vorstrecken müssen oder eine Platte pressen zu lassen. Das ist der Idealzustand, wenn sich die Band durch die Band finanziert. Das ist ein schöner Punkt, an dem wir ungefähr sind und an dem wir gern bleiben würden. Und alles andere, was dann passiert, ist on top. So.
Das ist durchaus mal interessant. Das habe ich mich oft gefragt, so wo wollen Bands hin und wie läuft sowas bandintern ab? Aber das ist ist auf jeden Fall sympathisch, dass die Band einfach sich selber tragen soll und das genügt dann auch.
Also klar, wir saßen schon im Interview und Klaas hat gesagt und hat da auch ein bisschen mit für mich gesprochen, wenn wir in 5 Jahren im Gewandhaus ein Unplugged-Konzert spielen können, dann laufe ich 2 Wochen davor mit so einer Gänsehaut rum und aber auch so zitternden Händen. Das wäre brutal geil. Also es gibt total viele Sachen, die brutal geil wären. Es wäre mega geil, Headliner bei Rock am Ring zu spielen. Es wäre auch mega geil, wenn man Rassismus und Krieg in der Welt abschaffen könnte. Also es gibt halt einfach ganz viele Sachen, die total cool wären und die wir uns wünschen können. Und wo du dich zu Hause vor den Spiegel hinstellen kannst und sagen kannst, hallo Düsseldorf, Mitsubishi Arena, wo seid ihr? Und wenn das nicht passiert, ist es halt auch voll okay. So, wünschen können wir uns viel. Ich kann noch mal zitieren, die Band, mittlerweile heißen die bloß noch AJJ, früher hießen sie Andrew Jackson Jihad und haben sich dann aber umbenannt, also nur noch die Anfangsbuchstaben verwendet, haben die schöne Teile: you can hope it gets better and you can follow your dreams, but hope is for presidents and dreams are for people that are sleeping. Also das, was mit der Band passiert, ist cool und das nehmen wir mit. Aber solange es so ist, wie es jetzt gerade ist und wir uns noch verstehen, alles andere ist halt, das, was kommt, kommt. Und wir sind an einem Punkt angekommen, schon, ich glaube, vor 1,5 Jahren, als wir im Haus Auensee standen, an einem Punkt, wo wir dachten, wir hätten nicht damit gerechnet, dass das mal passiert. Und es fühlt sich einfach dann auch ein bisschen vermessen an, noch mehr zu verlangen oder auszuformulieren, was man vielleicht noch haben will, wenn du sowieso schon mehr gekriegt hast, als du am Anfang erwartet hast, als wir uns zum ersten Mal im Proberaum getroffen haben und 2 Stunden Bier getrunken haben. So.
Ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall ein Unplugged-Konzert im Gewandhaus sehen möchte. So, wir spielen nochmal eine Runde, denke ich, Stadtland Flucht. Und zwar, da steht die Fluchtursache. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie wir Fluchtursache im Podcast hier vom Wursteln, aber...
Wollen wir das, nachdem wir vorhin schon die lange Diskussion über Flucht und warum Leute auch aus Deutschland fliehen könnten und aber aus anderen Ländern fliehen, überspringen und...
Wir gehen zu Punkband und Festivalutensil. Lieblingspunkband mit D.
Disco Mode.
Disco Oslo.
Disco Oslo sind meiner Meinung nach eine der am wenigsten gewürdigsten deutschen Punkbands.
Also ich habe mir gerade die ganze Zeit im Kopf gedacht, sag P, aber wir haben auch schon noch viel über die Band geredet. Aber Disco Oslo, ich mag an dieser Band, dass die so unfassbar sympathisch sind. Das haben glaube ich, ganz wenige Leute mitgekriegt. Die haben beim Rock am Kuhteich Festival gespielt und vor 3 Jahren, als wir auch dort gespielt haben, 2017 haben wir dort gespielt. Und die haben Hongkong gespielt, was ein unfassbar geiler Song ist. Und der hat diese geile Gitarrenmelodie. Und die ist aber tricky, weil die super schnell ist und super filigran. Und dieser Moment, als die das Lied spielen und am Ende kommt der Abschlag und dann kommt nochmal bloß die Melodie, ohne irgendwas im Hintergrund, ohne dass sich der Gitarrist, der die spielt, verstecken könnte. Und er spielt die auf den Punkt ganz genau. Und die anderen beiden, also am Bass und die andere Gitarre, drehen sich einfach um und grinsen ihn an und gucken wie, cool, das hat gerade super funktioniert. Das war so schön, das zu sehen von so einer Band, die sich über so was Kleines auf einer Bühne freut und wie viel Spaß da drin steckt und textlich und musikalisch einfach großartig.
Ja, 2 Leute aus der Band hätten jetzt mit Sicherheit lautstark Donuts gerufen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe bewusst Deepish Mode gerufen. Einfach, weil ich gern in diesem Spiel diskutiere über falsche Antworten.
Und Clemens und Falk hätten die Ärzte gerufen.
Die Ärzte. Genau.
Gut. Achso, ich muss ja. Ich hätte auch Disco Oslo, glaube ich, genommen. Disco Oslo ist schon.
Düsenjäger
ist auch. Es gibt tatsächlich.
War auch so ein Mittengedanke.
Was ist das wichtigste Festivalutensil, das kein Zelt, keine Isomatte, kein Schlafsack oder sowas ist?
Oh. Also, ich bin Full Force-Besucher gewesen in der Vergangenheit. Es war schon, bin ich doch sogar Jahrzehnte her mittlerweile. Ein Jahrzehnt auf jeden Fall ist es her. Genau, als es noch in Rojora war. Da würde ich immer wieder aufgrund des Akkords sagen, der Hammer für die Heringe.
Das ist eine gute Antwort. Ich löse da mir mal, als ich im Vollsuff, also da bin ich eine Nacht komplett eskaliert mit.
Oder waren wir bei D noch? Nein.
Der Hammer.
Also ich bin da eskaliert mit Alkohol und vielleicht auch ein bisschen Marihuana damals noch. Und dann habe ich mir gedacht, morgens um 7, jetzt ist bestimmt leer, jetzt gehe ich duschen. Das hat ungefähr funktioniert, aber ich war so besoffen, ich hatte mir mein Handtuch, meine Socken und meine Wechselunterhose über den Arm so drüber gelegt. Und als ich in der Dusche ankam, habe ich gemerkt, dass ich irgendwo auf dem Weg die Unterhose verloren habe und hatte dann nur die ich schon die zwei Tage davor anhatte. Ich hätte mir das Duschen also auch sparen können eigentlich. Oder einfach mit der Unterhose duschen. Also ich entscheide mich dann bei D für die Unterhose.
Ich finde, auch weil ich viele Jahre Full Force geprägt bin und es wahlweise, nee, eigentlich war es immer heiß, außer das eine Jahr, als es nur geregnet hat, ich finde, es ist so wichtig, dass man irgendwas hat, was Dinge kühlen kann. Das Trockeneis zum Beispiel.
Das, wo es geregnet hat, war das hier die Strafe Gottes damals?
Ich weiß nicht.
Das war das, wo auch dieser Blitzeinschlag und wo es die krass viel Verletzte gab, wo dieses Partyzelt, einer ist dann, glaube ich,
gestorben. Nee, ich glaube, das war nicht das Jahr. Es gab das Jahr, was du meinst, da hat es so richtig einmal richtig krass gewittert, ja, das genau. War das. Und es gab aber ein Jahr, da waren auch nur 15 Grad am 1. Juli-Wochenende und es hat wirklich nur geregnet. Und es hat so sehr geregnet, dass am Ende so ein Bagger oder ein Traktor die Autos aus dem Schlamm ziehen musste.
Das haben wir beim Taubertal, die haben wir doch mit einem Traktor quasi vom Acker runtergezogen.
Ja, ich habe jetzt gesagt, die Strafe Gottes, weil nach diesem Dings, wo der Blitzeinschlag war und wo Leute gestorben sind, hat irgend so ein Hardliner-Christenseite hat dann geschrieben, die Strafe Gottes für diese Gottlosen, die dort die Metal-Musik feiern und so.
Ich erinnere mich, stimmt. Hatte ich tatsächlich verdrängt. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles hier auf meiner Liste abgearbeitet. Wir haben auch schon 1,5 Stunden geredet. Insofern ist das, denke ich, ganz in Ordnung. Bevor wir zum letzten Lied kommen, obliegt es natürlich euch noch, eure Mama zu grüßen oder irgendwas anderes zu sagen, was ihr noch loswerden möchtet.
Alles Gute an Tino zum Geburtstag.
Ja, Happy Birthday Tino, wie immer. Ansonsten, nee. Habt Spaß, geht auf Konzerte. Wenn sie denn da sind wieder.
Was wir bis jetzt, glaube ich, wenig gesagt haben und wo wir aber heute viel drüber geredet haben, mal danke an die ganzen vielen wohlwollenden Worte, die im Internet über uns geschrieben wurden, also und vor allem über das Album. Wir haben das alles mitgekriegt und das ist super schön, weil wir vorher gar kein Feedback hatten, weder von Fans noch von KritikerInnen, bis auf 5-6 Leute. Und dann bis jetzt, wie du schon gesagt hast, im relativ großen Stil positive Rückmeldungen zu bekommen,
selbst die Taz, hast du es gelesen?
Taz habe ich gestern noch gelesen. Das war teilweise auch krass.
Lobhudelei.
Und das fühlt sich schön an, weil wir nicht damit rechnen konnten. Weil bloß weil wir die CD gut fanden, bedeutet das nicht, dass die alle anderen Leute gut finden müssen. Und deswegen da mal ein Danke an die lieben nicht von uns erkauften Worte, die wir abbekommen haben.
Ja, ich denke, jedes ist angemessen. Das kann ich an der Stelle nochmal betonen. Und wer diesen Podcast hört und 100 Kilohertz nicht kennt und vor allem das neue Album nicht kennt, der sollte das umgehend ändern. Punkt. Das ist ein Fakt.
Danke. Genau, keine Dank. Meinung.
Ja, dann bedanke ich mich vor allem für eure Zeit. Ja,
du hast jetzt noch das letzte Lied, oder?
Nee, du. Pesco war schon?
Stimmt, Fahnenflucht.
Ja, und dann?
Mal einfach Grüße raus an Fahnenflucht. Wir haben wahnsinnig oft zusammen gespielt. Haben das jetzt leider eine ganze Weile nicht gemacht. Hoffentlich kommt es wieder, wenn wir wieder normal Konzerte spielen können. Und eine Band, die auch meinen Blick auf Politik in Texten geprägt hat, die erstmal meine Jugend geprägt hat, mit dem Gefühl, nicht allein zu sein, mit den Problemen mit Nazis und die ganz eindrucksvoll bewiesen haben, meiner Meinung nach 2016 müsste das letzte Album rausgekommen sein, wie Menschen in Punkbands älter werden können, trotzdem noch relevant sind und gleichzeitig authentisch. Also ich glaube, dieser Band, jedes Wort, was sie singen, und das ist genauso berührend und politisch relevant wie die ganz alten Sachen. Das ist absolut beeindruckend und am besten haben die das in dem Song Kind hinbekommen, auf jeden Fall.
Da will ich überhaupt nicht widersprechen. Also hören wir zum Schluss nochmal da rein. Fahnenflucht mit dem Song Kind vom 2016er Album Angst und Empathie. Damals erschienen bei Aggressive Punk Produktion. Und so klingt das Ganze.
Ich frag dich, wie erklär meinem Kind, dass Menschen hassen, nur weil sie andersartig sind. Wie erklär meinem Kind, dass Menschen töten, wenn der Hass in uns gewinnt? Wie erklär meinem Kind, dass Menschen auch verhungern, wenn der Stärkere bestimmt? Wie erklär meinem Kind, dass einem selbst die Worte fehlen?
Das waren also anderthalb Stunden mit 100 Kilohertz aus Leipzig. Ich hoffe, ihr habt in diesen anderthalb Stunden einen ungefähren Eindruck davon bekommen, was ich da am Wochenende für sympathische Jungs kennengelernt habe. Eine Band, der ich jeden Erfolg gönnen werde, und deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Marco, Rodi und natürlich die anderen vier. Ich habe zwei fantastische Konzerte erlebt und habe ein Album, das ich noch ein paar Mal rauf und runter hören werde. Ihr hoffentlich auch, nachdem ihr sie jetzt ein bisschen besser kennengelernt habt. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass es Rodis Musikwunsch 1. Mai 87 leider nicht in die Spotify-Playlist geschafft hat, weil er einfach zu punk ist und bei Spotify überhaupt nicht zu finden ist. In der YouTube-Playlist hingegen schon. Ihr findet wie immer alles Wichtige, alle Bands, die wir genannt haben, in den Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr kritiklos werden wollt oder auch einfach nur ein bisschen Lobhudelei, dann könnt ihr das auf den sozialen Kanälen tun, bei Instagram, bei Twitter und natürlich auch bei Facebook. Und dann ist Papalapunk nächsten Monat wieder da. Mit welchem Thema, das wird sich noch zeigen. Ansonsten bleibt dem Podcast gewogen, abonniert ihn, empfehlt ihn gegebenenfalls weiter oder bewertet ihn bei iTunes. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Habt einen entspannten Sommer, schmilzt in der Hitze nicht dahin und besucht das ein oder andere Punkkonzert, sofern es denn möglich ist.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.